ARD.
Es ist ein Vertrag und ich habe keine Lust, mich auf rechtliche Auseinandersetzungen darüber einzulassen, ob ich den Gleisdreieckpark wieder räumen muss und an den Eigentümer zurückgeben muss.
Pacta sunt servanda. Das Prinzip der Vertragstreue, ein Eckpfeiler des deutschen Rechts. Genau das meint Stadtentwicklungssenator Christian Gebler hier und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Indem wir natürlich über das stadtentwicklungspolitische Aufregerthema in Berlin diese Woche sprechen werden, die urbane Mitte, die Hochhäuser im Gleisdreieckpark. Da hat der Senat gerade den Bezirk entmachtet und das Verfahren an sich gezogen. Was dahinter steckt, besprechen wir heute. Und wir klären auf, wie es dazu kam, dass einem AfD-Abgeordneten auf Nachfrage nun doch die Vornamen von Straftätern in Berlin von der Innenverwaltung mitgeteilt werden müssen und warum er die überhaupt wissen will. Außerdem schauen wir auf den anhaltenden Protest in Brandenburg gegen die Kürzungen im Bildungsbereich, vor allem beim Förderunterricht, und erklären, welche unrühmliche Rolle ein mutmaßlicher Softwarefehler dabei gespielt haben könnte. Das alles heute in der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Und bei mir im Podcast begrüße ich Sabine Müller und Dorit Kieling hier aus der landespolitischen Redaktion. Grüßt euch ihr beide.
Hallo. Hi Sebastian.
Ihr habt ja schon auch ein bisschen mehr Erfahrung und vor allem Erinnerung an das, was hier in dieser Stadt alles schon diskutiert wurde, gerade auch im Bereich Stadtentwicklung, vor allem du, Dorit. Die urbane Mitte beschäftigt uns jetzt wie lange?
20 Jahre. Oh. Man höre und staune.
2005, wir haben Jubiläum, ne?
Ja, und dann kommt endlich mal Bewegung rein.
Es kommt Bewegung rein, genau, aber natürlich auch wieder begleitet von wilden Diskussionen. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz festzurren, was jetzt im Bereich urbane Mitte passiert ist. Überhaupt erstmal für alle, die das, vielleicht die Zugezogenen auch, die nicht genau wissen, was die urbane Mitte überhaupt ist, die das vielleicht unter einem anderen Namen kennen. Was ist die urbane Mitte?
Das ist ein riesiges Gebiet am Gleisdreieck, wo sich die U-Bahn-Linien überschneiden. Kann man immer wunderbar gucken. Und da gab es Wohnungsbau als eine Komponente, ein riesiger Park ist angelegt worden und jetzt endlich wird auch offenbar eine Baugenehmigung erteilt für das Gewerbe, was dort entstehen soll. Da sind geplant insgesamt 7 Bürotürme mit bis zu 90 Metern hoch und genau daran stoßen sich die Anwohner und eine Bürgerinitiative.
Genau, das ist die Diskussion, ja.
Genau, und man muss nochmal sagen, also es gab ja eigentlich 4 große Bauprojekte in diesem ganzen Projekt, was da 2005 vereinbart wurde. Und du hast es eben schon gesagt, also die ersten 3, die jetzt schon realisiert sind, das war hauptsächlich Wohnraum, also Flottwellpromenade, Yorkdreieck und Möckernkiez und die urbane Mitte eben Büro- und Gewerbeflächen hauptsächlich. Der Bausenator Christian Gebler von der SPD hat aber ja auch nochmal betont, Leute, nicht nur Büro und Gewerbe, also da sei auch eine ganze Menge kulturelle, gemeinorientierte Nutzung drin. Also der will jetzt im Moment den Kritikern sehr klar sagen, also das ist sozusagen nicht nur alles böse Heuschrecke.
Ja, und er hat ja dann auch angeregt, weil es diesen Protest gegen diese Hochhaustürme gibt, dass er jetzt mit dem Investor verhandeln will, ob man vielleicht doch noch ein bisschen Wohnraum unterkriegt.
Kritiker unterstellen, dass da eigentlich nur einer Geld scheffeln will, Bürotürme auch noch bauen möchte, die da auch gar keiner haben möchte. Was ist da dran?
Also da war der Bausenator relativ klar und hat gleich zu Beginn in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung sehr klar gesagt, erinnern wir uns doch mal dran, wie das 2005 war. Also er hat gesagt, da gab es einen rot-roten Senat und einen grün regierten, wie auch heute noch, Bezirk. Und die seien alle dafür gewesen, dass man das Projekt macht. Also der hat sich sehr dagegen gewehrt, dass man sagt, das ist einfach nur ein Ding, der irgendwelche Investoren reich machen soll, sondern das sei damals von Parteien, gerade auch Richtung Linke und Grüne, hat er das sicherlich gesagt, die nicht gerade sozusagen grundverdächtig sein, immer nur reiche Leute noch reicher machen zu wollen, sei das unterstützt worden. Das habe man gewollt.
Aber man muss ja auch noch dazu sagen, dass der Bezirk wohl selber darauf gepocht hat, jedenfalls sagt das der Stadtentwicklungssenator, dass man wirklich in die Höhe baut. Weil da, wo gebaut wird, das sind alles versiegelte, betonierte Flächen. Und um nicht noch mehr zu versiegeln, hat wohl der Bezirk darauf bestanden, dass man in die Höhe baut. Und jetzt will das der Bezirk nicht mehr. Und die Bürgerinitiative natürlich auch nicht. Die sagt, große Verschattung und außerdem braucht man keine Büros.
Der Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der ist grün, Florian Schmidt heißt er, und der sagt, das sei einfach ein Projekt, was aus der Zeit gefallen sei. Und ehrlich gesagt muss man sagen, auch aus der SPD im Bezirk kommen Stimmen, die fragen, diese ganzen riesigen Büroflächen, ist es noch mit den heutigen Bedürfnissen der Stadt kompatibel? Weil ich habe auch mal ein bisschen geguckt, wie sieht denn das eigentlich aus mit den Büroflächen und Leerstand und so weiter. Also 2024 gab es knapp 1,5 Millionen Quadratmeter Büroflächen, die leer standen. Das waren 7% der gesamten Bürofläche, die es in Berlin gibt. Und auch neu gebaute Büroflächen standen leer. Das haben wir natürlich auch Christian Gäbler gefragt. Braucht Berlin wirklich noch mehr Büroflächen? Er hat argumentiert, ehrlich gesagt, ja, weil er hat gesagt, wir haben auch ganz viel total veraltete Büroflächen. Damit können viele Firmen nichts anfangen. Das entspricht einfach nicht mehr den Standards. Von daher neue, standardhochwertige Büroflächen seien benötigt, sagt er. Und der Investor sagt schon auch. Also er glaubt, ein Markt ist dafür da. Wir werden sehen, wenn es denn soweit kommt.
Ja, der muss erstmal gebaut werden. Die Baugenehmigung muss erstmal erteilt werden. Auch das dauert ja noch eine ganze Weile. Wahrscheinlich wird es im Süden schneller gehen als in dem Nordprojekt, was ja das Größere ist. Da werden große 5 Türme gebaut. Und der Investor sagt, mitten in der Stadt werden Büros gebraucht. In den Randlagen wahrscheinlich nicht. Da baut ja auch keiner mehr. Aber in der Innenstadt sagt er, die Marktlage ist gut.
Jetzt steht da Aussage auch gegen Aussage. Ihr habt die Bürgerinitiative schon angesprochen, die geht von einer ganz anderen Rahmenbedingung aus. Sie sprechen vor allem diesen Rahmenvertrag an, den es ja dafür gibt, oder diesen, ja, was ist das eigentlich, städtebaulichen Vertrag von 2005, in dem jetzt, was genau denn eigentlich festgehalten wurde, nur um nochmal die Beziehungen zwischen diesen Flächen, um die es da geht, jetzt auch mal klar zu machen.
Na, da steht drin, diese drei Komponenten, die wir schon angesprochen haben, also diesen Wohnungsbau, der steht ja, den kann man sich ja angucken, der ist auch, wenn ich das richtig sehe, auch voll vergeben. Da gibt es überhaupt keinen Leerstand. Dann die riesengroße Gleisdreieckfläche, also der Park. Und als drittes halt die 7 Bürotürme.
Und der Bausenator sagt eben, das ist ein Paketdeal. Und er warnt jetzt sehr deutlich davor, wenn der Senat jetzt sagen würde, tut mir leid, aber diesen Büroteil wollen wir irgendwie doch nicht, dass dann der Investor, der übrigens nicht mehr der damalige Käufer ist, der heutige, also da hat auch mal hat der Besitzer schon gewechselt, aber dann hat er selber gesagt, also wenn ich der Besitzer wäre und mir sagt jemand, du kannst da die versprochenen Bürotürme nicht mehr hinbauen, dann wisse er auch, was er machen würde, nämlich sagen, ja, dann kriegt ihr vielleicht auch nicht mehr den Park zur öffentlichen Nutzung. Also das ist die Drohung. Kritiker dieser ganzen Geschichte, die nennen das Angstmache, die glauben nicht, dass es so weit kommt. Aber klar ist einfach, es gibt einen Vertrag. Und die Frage ist jetzt eben, wie geht man damit um? Da gibt es sozusagen inhaltliche Bedenken. Also wollen wir da wirklich diese Bürotürme stehen haben? Ist das schlecht für den Park und so weiter? Aber es gibt natürlich auch ganz praktische, handwerkliche Bedenken. Das hat ja auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg immer gesagt. Dieses Gebiet ist ja geteilt worden in einen Südteil urbane Mitte und einen Nordteil urbane Mitte. Denn der Nordteil, der größere Teil dieses Gebiets, ist auch von daher noch sehr viel komplizierter, weil man da noch mit der Deutschen Bahn reden muss. Denn durch dieses Gebiet soll die geplante S21-Strecke führen, also S-Bahn-Strecke, die neue, wo aber auch alles hängt und bisher noch total unklar ist, wo verläuft die da eigentlich. Und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sehr klar gesagt, Leute, wir können hier doch nicht 5 bis zu 90 Meter hohe Bürotürme planen, ohne dass vorher klar ist, wo die Deutsche Bahn da lang will mit ihrer S-Bahn-Trasse. Und hat deswegen auch gesagt, wir können, also zum Bausenator, der gesagt hat, ich will aber jetzt sofort hier einen Bebauungsplan sehen, hat gesagt, wir können das jetzt noch nicht machen. Und ich bin mal gespannt, wie Christian Gäbler das machen wird. Der hat natürlich auch gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal mit der Deutschen Bahn reden. Das muss natürlich der Senat machen. Für ihn ein Grund mehr zu sagen, dieses ganze Projekt gehört in die Hand des Senats und nicht des Bezirks.
Genau, das war ja seine Argumentation, dass er gesagt hat, die S21 muss geplant werden. Da ist bisher noch nicht so viel passiert. Und der Bezirk wäre ja sowieso völlig überfordert, jetzt auch noch eine S-Bahn zu planen auf seiner Grundlage. Und deswegen war das auch sein großes Argument, wir ziehen das jetzt alles im Senat zusammen. Wir haben die Kompetenzen, wir haben die Ressourcen dafür und wir planen jetzt auch mit der Bahn diese neue Trasse mit diesem großen, komplexen Verkehrsknotenpunkt. Und da parallel dazu werden diese Büros verplant. Der Bezirk sagt, das geht gar nicht, man kann das nicht parallel machen, man muss die Trasse schon festlegen und dann kann man erst eine Baugenehmigung. Aber das ist wie immer so in Berlin, der eine sagt hü, der andere sagt hot und genau. Irgendwas
jeder,
passiert.
Jeder hat auch
oder auch nicht.
Oder genau. Auch nicht.
Oder auch nicht. Jeder hat auch ein Gutachten. Der eine sagt, das Gutachten sagt, das geht alles so nicht. Der andere sagt, nein, aber wir haben hier Paragraphen, auf die können wir uns stützen und deswegen können wir es quasi selber machen oder so umsetzen, wie wir es wollen. Der Senat hat es jetzt an sich gezogen und das ist das Instrument, über das ich ganz gerne zum Schluss noch reden wollte mit euch beiden. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir haben dieses Durchgriffsrecht des Senats schon ein paar Mal erlebt. Beim Olympiapark zum Beispiel, den man dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf quasi abgenommen hat, wenn man es freundlich sagen möchte, damit der Senat da selber entwickeln kann. Wir haben es beim Görlitzer Park mit dem Zaun erlebt und jetzt vor kurzem haben wir es auch wieder erlebt, dass der Senat gegen den Bezirk durchgezogen hat, nämlich beim Radstreifen auf der Kantstraße. Ist das etwas, was wir jetzt tatsächlich häufiger sehen, als es früher passiert ist?
Ich glaube, das wird sowieso häufiger kommen, weil wir haben ja dieses schneller bauen Gesetz, das ist ja jetzt durchs Abgeordnetenhaus, ist es schon durch, ich glaube ja. Und da hat sich ja der Senat extra Zugriffsrechte gesichert, dass er eben sagen kann, Bezirk, wenn du nicht willig bist oder nicht kannst, gibt ja manchmal auch ganz objektive Gründe, dass sie einfach keine Kapazitäten haben und sich Bauprojekte ewig hinschleppen, dann nehmen wir euch das aus der Hand und ziehen das an uns. Und da ja zukünftig ganz viel gebaut werden soll, also ich denke nur an die großen Entwicklungsgebiete, die ja immer noch brach liegen, kann das natürlich durchaus passieren, dass ihr dann sagt, nee, Bezirk, du nicht, das machen wir selber.
Und das Argument ist ja immer, das sind Projekte von so großer stadtpolitischer Bedeutung für Berlin, dass das eben nicht dann in einem kleinen Bezirk liegen kann, sondern dass der Senat das machen müsse. Das ist ja das große Argument.
Und über die Verwaltungsreform, die jetzt ja auch angestoßen werden soll, beziehungsweise auf den Weg gebracht wurde bereits, soll dieses Prinzip dann nochmal fixiert werden, oder? Also sehr viel mehr Durchgriffsrechte für den Senat gegenüber den Bezirken.
Jein, würde ich sagen. Also einerseits schon, ja, der Senat soll mehr Dinge auch an sich ziehen können, aber es wurde ja immer sehr klar gesagt, wir wollen jetzt die Bezirke nicht entmachten, sondern es soll einfach nur klar sein, wer macht was. Weil das ist ja mit eins der großen Probleme, dass das alles so verflochten ist, dass bei ganz vielen Dienstleistungen oder auch sonst was sowohl Bezirk und Senat gesagt haben, dafür sind wir zuständig, oder keiner von beiden gesagt hat, dafür fühlen sie sich zuständig. Also das will man entflechten. Von daher, ja, der Senat wird schon auch mehr Durchgriffsmöglichkeiten kriegen. Aber es ist nicht so, dass die Bezirke jetzt einfach überhaupt nichts mehr zu kamellen haben.
Aber in dem Fall zeigt sich, wenn der Bezirk nicht will, kann der Senat dann sagen, dann machen wir es halt selbst.
Naja, und dann gibt es ja noch die berühmte Einigungsstelle, die ja noch im Gespräch ist. Als wenn der Bezirk sagt, nee, Senat, du nicht, sondern ich will das selber machen. Dann soll ja diese Einigungsstelle angerufen werden, die immer noch nicht so ganz ausgefochten ist, wie die ausgestattet ist und wer da nun wirklich das letzte Wort hat. Das sagt ja wiederum auch der Stadtentwicklungssenator, es muss der Senat haben. Also das ist noch so ein Punkt, der da noch in der Schwebe ist bei der Verwaltungsreform.
Und gerade hier beim Gleisdreieckpark sehen wir natürlich, wie das aussieht, wenn dann der Bezirk eine komplett andere Meinung hat zu einem Bauprojekt als der Senat selber. Für diesen Fall kommt die Einigungsstelle aber eh zu spät.
Ja, das ist jetzt durch. Also das hat der Senat jetzt an sich gezogen. Es braucht jetzt noch den förmlichen Beschluss des Abgeordnetenhauses, aber dann dürfte das durch sein.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle können wir Dorit entlassen, die schon auf heißen Kohlen sitzt, weil sie jetzt noch 2 Fernsehbeiträge schneiden muss.
Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Ja.
Dann danke dir dafür, dass du hier in den Podcast gekommen bist. Ne? Ciao. Da eilt sie davon. Und Sabine, wir wollten uns noch einem zweiten Thema widmen. Ein Wiedergänger sozusagen kommt auf Wiedervorlage. Eine Thematik, die wir schon mal diskutiert haben, auch im Rahmen eines Wahlkampfes, nämlich die Frage, darf der Senat eigentlich mitteilen, wie die Vornamen von Tatverdächtigen bei bestimmten Straftaten sind, also wie die heißen? Vielleicht erinnerst du uns noch mal ganz kurz daran, warum ist das jetzt überhaupt noch mal auf der Agenda? Warum reden wir drüber?
Wir reden drüber, weil am Mittwoch bekannt geworden ist, dass es einen Beschluss gab des Landesverfassungsgerichtes. Und an dieses Gericht hatte sich der AfD-Abgeordnete Marc Fallender gewandt. Der hatte nämlich, der hat so eine kleine Tradition, kann man fast sagen. Der hatte seit 2018 immer abgefragt beim Senat, wie denn eigentlich die 20 gängigsten Vornamen lauteten von Tatverdächtigen von Messerstraftaten, und zwar von den deutschen Tatverdächtigen. Denn man muss dazu sagen, in den polizeilichen Statistiken wird ausgewiesen, Messerstraftaten, Verdächtige deutsche Staatsangehörige, Verdächtige aus anderen Ländern. Mhm. Aber, und das fehlte der AfD schmerzlich, es wird bei den deutschen Tatverdächtigen nicht ausgewiesen, ob das beispielsweise Leute mit doppelter Staatsangehörigkeit sind, ob die eventuell einen Migrationshintergrund haben. Und das möchte die AfD natürlich gerne wissen, weil das eben Wasser auf die Mühlen ihrer Argumentation ist, wenn man sagt, naja, da hieß aber der, der das Messer geführt hat, Ali oder Mohammed. Und ihr seht ja, das sind die ganzen bösen Geflüchteten. Von daher, der hat das seit 2018 abgefragt. Er hat auch erstmal immer Antwort bekommen. Und dann, als er das für das Jahr 2023 abfragte, hat die Innenverwaltung aber gesagt, nein, wir nennen diese 20 gängigsten Vornamen nicht mehr. Und hat sich berufen unter anderem auf ein Urteil, was es in Niedersachsen gegeben hatte, vom dortigen Landesverfassungsgericht, wo es geheißen hatte, aus Datenschutzgründen sollte man das nicht machen. Und darauf hat sich die Innenverwaltung berufen. Und dagegen ist eben Herr Fallender dann als Abgeordneter vors Landesverfassungsgericht gezogen, hat gesagt, damit werden meine parlamentarischen Fragerechte beschränkt.
Aber um das nochmal klarzustellen, das heißt, die Verwaltung hat eine ganze Weile genau das geliefert, was der Abgeordnete wollte. Und dann irgendwann damit aufgehört.
Ganz genau. Und was es natürlich so ein bisschen pikant macht, also die Anfrage wurde 2024 gestellt für das Jahr 2023. Und vielleicht erinnern wir uns, 2022/23 war diese berühmt-berüchtigte Silvesterkrawallnacht, wo hier in Berlin ziemlich die Post abgegangen ist, um es mal flapsig zu sagen. Das war die Zeit, in der hier gerade Wahlkampf war. Wir haben Wiederholungswahl gehabt im Februar. Und da interessierte sich nicht nur die AfD für die Vornamen der Tatverdächtigen, sondern auch die CDU, namentlich der heutige regierende Bürgermeister Kai Wegner, wollte wissen, wie hießen denn diese Randalierer aus der Silvesternacht? Das heißt, da hatten wir eine wirklich große Vornamendebatte. Die AfD hat gesagt, haben wir doch schon immer gesagt, das muss man wissen. Die CDU hat gesagt, wir finden, das sollte man auch wissen. Und SPD, Grüne und Linke haben gesagt, also Entschuldigung, das ist doch absolut rassistisch, was ihr hier macht. Wenn ihr jetzt überhaupt nicht fragt, wo kamen diese Jugendlichen her im Sinne von, was haben die für einen Hintergrund, kommen die aus schwierigen Verhältnissen und so weiter, sondern einfach nur wissen wollt, wie hießen die, sprich, haben die Migrationshintergrund oder waren die vielleicht sogar auch ganz, also sozusagen komplette Ausländer?
Das heißt, wir hatten Jahre, in denen wussten wir den Namen, dann hört die Innenverwaltung plötzlich auf, diese Namen mitzuteilen. Die CDU selber, die inzwischen in der Regierung sitzt, wollte diese Namen auch schon mal wissen und die Motivation dahinter ist relativ deutlich, nämlich zu unterscheiden zwischen in Anführungszeichen deutscher Gewalt, deutschen Straftätern und Leuten, die man nicht deutsch oder nicht ganz so einordnen möchte oder könnte.
Es gibt sozusagen nach Ansicht der AfD richtig deutsche und dann solche, die irgendwie, weil sie irgendwann mal entweder selbst von woanders gekommen sind oder weil ihre Eltern mal irgendwann von woanders gekommen sind, zwar vielleicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber eigentlich nicht so richtig deutsch sind und nicht so richtig hierhin gehören. Das ist das, was die AfD damit klar machen will. Und sollen wir mal auf die Namen gucken?
Gleich. Ich spanne die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen auf die Folter, weil wir wollen natürlich auf dieses Gerichtsurteil noch schauen und die juristischen Verwicklungen, auch die Rolle der Innenverwaltung. Also es gab ja offenbar eine Begründung dafür, warum man diese Namen nicht rausrückt. Genau. Die scheint die Richter nicht überzeugt zu haben.
Nein, also die Mehrheit des Gerichts, es war eine knappe Entscheidung, 5-4, da reden wir sicherlich gleich auch noch drüber. Also im Beschluss heißt es, die Begründung der Innenverwaltung sei nicht plausibel. Es wurde darauf hingewiesen, dass es knapp 1200 Namen von deutschen Tatverdächtigen waren. Und da hat das Gericht in seinem Beschluss gesagt, also dazu sagen, da könne man die Leute identifizieren, wenn jetzt Vornamen genannt würden, weil gerade auch heute mit den modernen Suchmethoden im Internet und so weiter, könnten dann Einzelpersonen identifiziert werden. Da hat das Gericht gesagt, das fand es nicht plausibel. Von daher hat es geurteilt, die Fragerechte des Abgeordneten seien verletzt worden, eben weil diese Begründung nicht stimmte. Interessanter Satz drin war übrigens, dass darauf hingewiesen wurde, dass das Gericht nicht eine Begründung berücksichtigt hat bei seiner Urteilsfindung oder bei seiner Beschlussfindung, die die Innenverwaltung dann noch im Verfahren gebracht hatte. Da hatte die Innenverwaltung nämlich argumentiert, das sei diskriminierend, wenn man diese Namen nennt. Und da hat das Gericht gesagt, mehr oder weniger, Entschuldigung, habt ihr ein bisschen spät gesagt, das habt ihr in die Anfrage nicht reingeschrieben, da habt ihr nur gesagt, das geht aus Persönlichkeitsgründen und so weiter nicht. Von daher wurde das nicht berücksichtigt. Das könnte noch spannend werden.
Weil man das natürlich noch anführen könnte, dieses Argument, wenn der Abgeordnete weiter seine Anfragen stellt und diese Vornamen wissen möchte.
Genau, und weil dieses Argument nämlich genau auch das Zentrale ist, in dem Sondervotum, das 4 Richterinnen und Richter zu diesem Beschluss abgegeben haben. Und da zielen sie genau darauf, dass sie sagen, diese Namen zu erfassen, aus dem Computer rauszuziehen und dann auch zu veröffentlichen, also dem Abgeordneten zu geben. Das verstoße gegen das Diskriminierungsverbot, gegen die Menschenwürde. Also das ist deren zentrales Argument. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht jetzt die Innenverwaltung, was macht der Senat damit? Denn im Beschluss heißt es, der Senat müsse jetzt erneut über die Beantwortung der Anfrage entscheiden. Ich bin mal sehr gespannt, ob die jetzt beantwortet wird oder ob der Senat genau das, was im Beschluss auch schon so ein bisschen angedeutet wird, ob er eben nochmal neu begründet, warum er diese Vornamen nicht rausgeben will. Der AfD-Abgeordnete Marc Fallender hat auf jeden Fall schon gleich am nächsten Tag, also gleich schon am Donnerstag, eine neue Anfrage gestellt. Und auch nicht nur für das Jahr 2023, er hat 2024 auch gleich noch inkludiert.
Welche Vornamen kennen wir denn Also vor allem aus welchen Jahren?
Ja, ich würde sagen, wir gucken mal auf zwei, nämlich die letzten, die wir kennen. Das waren 2021 und 2022. 2021 waren die häufigsten Vornamen Alexander, Christian, David, Mustafa, Patrick, Daniel, Bilal, Dennis. Und 2022 habe ich mir nicht ganz so viele aufgeschrieben. Christian, Nico, Ali, Mohammed, Marcel.
Ich glaube, den Marcel kenne ich.
Meinst du? Hast du den jetzt identifizieren können?
Frage ich mich gerade.
Nee, also man merkt schon, das ist eine Mischung aus Namen, die wir als typisch deutsch vermutlich benennen würden, wie Alexander und Christian. Und dann eben auch Namen, wo man sagen kann, okay, so hat vor 1000 Jahren in Deutschland haben die Leute normalerweise noch nicht geheißen. Aber wo man heute sagt, jemand, der Mustafa oder Mohammed heißt, der kann genauso problemlos und auch schon lange deutsch sein wie du oder ich. Also genauso lebt, ja. Deutsch wie du oder ich.
Dann werden wir das weiter beobachten, denn diese Debatte wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Leider muss man ja sagen. Wir schauen es uns einfach mal an. Aber dir erstmal danke, Sabine.
Sehr gerne, Sebastian.
Und wir kommen zu einem Thema, das die Berliner und auch die Brandenburger Politik schwer beschäftigt in diesen Tagen, in diesen Wochen. Es geht um das Thema Förderstunden in den Schulen und vor allem, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Überhaupt, wie viel Geld Berlin und Brandenburg für die Bildung ausgeben. Dazu habe ich jetzt Amelie Ernst bei mir hier im Podcast aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Bei euch war das diese Woche ein riesengroßes Thema, mal wieder der neue Doppelhaushalt und wie viel Geld bleibt eigentlich für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, für die Schulen im Land übrig. Erstmal, wie ist denn da überhaupt der Stand? Wo seid ihr bei den Haushaltsverhandlungen und was ist da im Augenblick der Streitpunkt?
Ja, noch zwei Wochen bleiben, dann soll er eigentlich mal endlich durch den Landtag. Der ist ja sozusagen eh schon vertagt. Jetzt wird es auch mal Zeit und Bildung ist jetzt da gerade ganz oben auf der Agenda und in der Diskussion. Da sind mehrere Maßnahmen jetzt geplant, um eben mit dem bisher geplanten Geld auszukommen. Also der Bildungsetat ist immer noch sehr, sehr hoch, muss man sagen. Immer noch einer der höchsten überhaupt, auch nicht abgesenkt worden im Vergleich zum Vorjahr. Aber es gibt natürlich sowas wie Tariferhöhungen. Das heißt, man muss mit weniger Geld sozusagen auskommen, ne? Und kriegt weniger für das gleiche Geld quasi. Deshalb heißt es jetzt Regelunterricht first sozusagen. Und um das hinzukriegen, wenigstens sozusagen das normale Maß, die normale Stundentafel zu schaffen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Das eine ist eben diese eine Stunde mehr ab Februar 26. Da sollen also Lehrkräfte pro Woche eine Stunde mehr vor der Klasse stehen. Da sollen dann gleichzeitig Elterngespräche wegfallen oder bestimmte Tests, dass sie also auch irgendwo entlastet werden. Und dann gibt es auch 345 Planstellen weniger, die sollen wegfallen, also auch richtig feste Stellen, die nicht mehr auftauchen dann. Und das ist natürlich was Lehrkräfte bewegt, die Gewerkschaften, die Schulleitungen, weil sie da jetzt ganz anders planen sollen.
Genau, und die Lehrkräfte in Berlin haben ähnliche Probleme, ähnliche Sorgen. Wir haben ja gerade erst diese Woche durch eine GEW-Studie erfahren, dass in Berlin die Lehrkräfte 2 Millionen Stunden mehr Arbeit pro Jahr leisten. Da kommen einige dann auf 48-Stunden-Wochen auch. Und ganz ähnlich ist dann halt auch das Bedenken, glaube ich, der Lehrkräfte in Brandenburg. Oder dass das zu deutlich mehr Arbeit führt und sie eben nicht um 13, 14 Uhr nach Hause gehen und dann den Stift fallen lassen können.
Dass es eine Arbeitsverdichtung ist und natürlich auch immer die Diskussion, na, die können doch mittags gehen. Nee, wenn sie eine Stunde mehr unterrichten pro Woche, sagen sie, müssen natürlich auch eine Stunde mehr vorbereiten und dass man einfach Elterngespräche weglässt oder irgendwelche Zwischentests, das ginge sowieso nicht oder das gehe sowieso nicht in allen Bereichen, nur bei bestimmten Klassen. Und Elterngespräche hätten ja auch Sinn, ne? Und auch die müssten vorbereitet werden und das einfach alles zu streichen und zu sagen, dann fällt eigentlich nichts weg, das sei ein Trugschluss.
Welche Rolle spielen denn da jetzt diese Förderstunden für Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf haben? Weil das war dann auch der zweite große Aufreger bei euch in der Bildungspolitik diese Woche.
Genau, die Idee ist ja, gerade an den Grundschulen, aber auch an anderen Schulen, dass Menschen zusammen unterrichtet werden. Das wissen wir, ne? Menschen mit Einschränkungen, Kinder, die vielleicht nicht so schnell lernen können oder Kinder, die auch eine körperliche Beeinträchtigung haben, sollen in der Regelklasse unterrichtet werden. Und dafür braucht es oder dafür gibt es auch bis jetzt schon zusätzliche Förderstunden und auch Lehrkräfte, die genau dafür da sind, dass eben jemand Zweites, zumindest stundenweise in der Klasse ist, unterstützt. Und da soll gekürzt werden, wobei genau das jetzt im Raum steht, wie viel eigentlich. Da gab es eben einen Softwarefehler, eine Panne hieß es im Ausschuss diese Woche, im Bildungsausschuss, wo Daten falsch weitergegeben wurden an die Schulen. Die hatten einen hat dann einen Aufschrei provoziert an einigen Schulen, weil plötzlich dann von 60 oder über 60 Förderstunden pro Woche nur noch 15 bewilligt worden schienen. Okay. Und hieß es, okay, wie sollen wir denn die Kinder da zusammen mit den anderen unterrichten, wenn wir gar nicht mehr die Leute haben, die das machen können und nicht mehr die Stunden dafür, weil die eben in den sozusagen Regelklassen oder in der normalen Unterrichtstafel gebraucht werden und nicht mehr als zusätzliche Lehrkräfte. Das war diese Aufregung und jetzt ist gerade so ein bisschen die Frage, wird da wirklich so viel gekürzt? War es wirklich eine Panne oder rudert man da jetzt mal ganz schnell zurück an den Schulämtern, um diesen Aufschrei dann doch ein bisschen abzumildern?
Also durchaus die Möglichkeit, dass da einer zu schnell auf den Knopf gedrückt hat und das, was noch als in Planung beschrieben wurde, dann schon verkündet hat sozusagen.
Möglich, ganz genau.
Naja, das ist natürlich eine blöde Situation. Übrigens ganz interessant, auch in Berlin hatten wir genau die gleiche Diskussion diese Woche. Da geht es auch um neue Stundenbemessungsgrenzen oder ein neues Stundenbemessungssystem für genau diese Förderstunden. Und auch da befürchten viele Lehrkräfte, viele Schulen, dass am Ende weniger Lehrkräfte da sein werden für die Förderung von Kindern, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, aus welchem Grund auch immer. Also bahnt sich so ein kleines bisschen an, dass da in diesem Bereich jetzt aufgrund der schwierigen Haushaltslage in beiden Bundesländern der Rotstift angesetzt wird.
Möglicherweise. Und das ist natürlich auch wirklich mit Sprengstoff sozusagen verbunden, mit politischem und auch mit Diskussionen, weil die Idee ja ist, Inklusion, auch politisch gewollt, seit Jahren wird das umgesetzt, alle zusammen zu unterrichten. Und wenn dann jetzt die Opposition sagt, auch die AfD zum Beispiel, ihr wollt das doch so und jetzt nehmt ihr da das Budget raus, kann ja wohl nicht sein. Dann doch wieder Förderschulen, dann doch wieder separate Beschulung, dann müssen wir es anders planen. Aber nicht, wenn das so gedacht ist, dass wirklich alle sozusagen tendenziell an derselben Schule unterrichtet werden.
Kleiner Exkurs an dieser Stelle, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir, ich glaube sogar wir beide, in diesem Podcast über die vielen Maßnahmen gesprochen, die Berlin und Brandenburg ergreifen, um mehr Lehrkräfte anzuwerben, es ihnen noch angenehmer zu machen, mit Verbeamtung, mit weiteren Zulagen und so weiter. Gefühlt ist das komplett vorbei. Wir reden jetzt eigentlich wieder darüber, dass die Lehrkräfte es eher schwerer haben werden an den Schulen, weil einfach das Geld fehlt.
Genau, also das habe ich auch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, als ich die Debatte im Bildungsausschuss verfolgt habe die Woche. Dachte ich, das ist doch gar nicht lange her, dass wir gesagt haben, okay, und die Programme gibt es auch noch, dieses 63 plus, also ne, Lehrkräfte, die eigentlich schon in Rente gehen sollen, doch noch in der Schule zu halten oder auch, was es auch immer noch gibt, eben Studierende schon an die Schulen zu holen als Unterstützung, sich schnell an die Schule zu binden, da Kontakte aufzubauen, dass das vielleicht ihre künftige Schule dann auch ist. Also Gewinnung, Lehrkräftegewinnung und auch diese Plakatkampagne sieht man auch teilweise noch hängen. Die Idee war ja, die Schulen attraktiv zu machen und den Leuten zu sagen, wir brauchen hier mehr Leute und wir entlasten quasi auch das Kollegium, in dem da neue Leute kommen oder in dem vielleicht auch manche etwas länger bleiben, als sie sich das so vorgestellt haben vor der Rente. Das ist jetzt irgendwie so ein starker Spin irgendwo.
Ja, hat sich total gewandelt. Zumindest, wenn man zynisch ist, könnte man darüber jetzt lachen und sagen, naja, wenigstens diskutieren wir jetzt nicht mehr darüber, dass Brandenburg uns Berlinern die Lehrkräfte abwirbt, weil sehr viel besser scheint es bei euch dann auch nicht zu sein als bei unseren Schulen.
Ja, es ist ja auch dieses Signal nach außen. Also eigentlich braucht man ja trotzdem weiter neue Lehrkräfte, aber die Signale sind dann jetzt gerade gut. Wenn ihr quasi an die Schule kommt, dann sind da die Förderstunden runtergefahren. Also wer vor der Klasse steht, muss dann vielleicht auch noch mit mehr unterschiedlichen Herausforderungen arbeiten. Auch vielleicht mit Kindern, die Sprache noch nicht so gut sprechen und so weiter. Ist das dann attraktiv? Also lockt das dann Lehrkräfte an? Fragezeichen.
Ja, schauen wir mal. Wie sieht denn das in eurer Koalition, in eurer Regierungskoalition aus SPD und BSW aus? Stehen die da zumindest, was diese Kürzungen angeht, dann auch geschlossen da?
Na, ich würde mal sagen, noch und nach außen. Also natürlich SPD und BSW verteidigen jetzt die Kürzung oder sagen, wir haben doch zum Beispiel auch beim Vertretungsbudget, also bei dem Geld, was da ist, um ausfallende oder dann eben doch nicht ausfallende Stunden zu vertreten, da haben wir doch aufgestockt auf 14 Millionen und dieses Haushaltsbudget ist für den Bildungshaushalt ist auch gar nicht runtergefahren worden. Das wird schon immer nach vorne gestellt und betont, aber auch da hört man von den SPD und BSW BildungspolitikerInnen, dass sie auch nicht zufrieden sind. Natürlich nicht, weil das ja auch ein Kernthema ist, gerade auch von der SPD. Also die kriegen ganz schön massiv Kritik jetzt ab, weil sie ja immer auch gesagt haben, Bildung ganz wichtig, oberste Priorität hier für uns. Auch im Koalitionsvertrag hat man das nach außen getragen und das wirkt jetzt eben völlig anders.
Glaubst du, dass sie das trotzdem durchziehen werden mit diesen Kürzungen oder wird der Druck so groß, dass sie das eigentlich nicht halten können?
Also ich glaube im Moment Stand jetzt, dass der Druck so groß wird oder auch schon ist, dass da nochmal nachgearbeitet werden muss. Einfach, wie gesagt, weil man dieses Thema Bildung so nach vorne gestellt hat und weil es jetzt so einen lauten, auch massiven, breiten Protest gibt von Lehrkräften, Schulleitungen, Schülervertretungen, rundum Gewerkschaften und ja, das einfach nicht zusammenpasst. Also sind an vielen Stellen ist es eben nicht schlüssig, dann zu sagen, nee, wir fahren da jetzt was runter und wollen doch eigentlich besser werden, auch in Bildungsvergleichen. Und deswegen glaube ich, dass man die nächsten ein, zwei Wochen, bevor der Haushalt dann wirklich final durch den Landtag muss, dass man da jetzt durchaus nochmal rangeht und ja, guckt, wo man was rausnimmt und ob man das nicht in anderen Stellen dann spart, statt in der Bildung.
Ihr habt doch diesen Hasso Plattner, habe ich gehört. Der gerade noch so einen neuen Unicampus da bei euch in Potsdam da aufbaut. Könnte man den nicht anhauen?
Der hat noch was im Haushalt. Also ich weiß nicht, ob der wirklich zu allem dann sagt, okay, machen wir. Im Moment scheint er ja sehr flexibel zu sein. Vielleicht ist das jetzt wirklich die allerletzte Lösung. Und Bildung scheint ja für ihn ein großes Thema zu sein. Also warum nicht, sage ich mal.
Genau, und dann sind wir wieder neidisch in Berlin, dass ihr...
Kreative ja. Lösungen sind gefragt, heißt
genau.
Es doch immer.
Ja? Kreative Lösungen. Schauen wir mal, ob es eine Hasso-Plattner-Lösung für die Probleme in der Brandenburger Bildung gibt, in der Berliner Bildung wahrscheinlich nicht. Wir werden aber auf jeden Fall weiter über dieses Thema reden müssen, glaube ich, in diesem Podcast. Dir erstmal danke an dieser Stelle, Amelie, und ja, liebe Grüße nach Potsdam.
Sehr gerne, bis dann.
Ciao. Zum Abschluss noch mein Podcast-Tipp und bei allem, was gerade in Polen politisch abgeht, kann der nur lauten In Polen, der Podcast über alles Wichtige in unserem Nachbarland von unserem Team im ARD-Studio Warschau. Die neue Folge beschäftigt sich natürlich mit dem Sieg des Rechtspopulisten Karel Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl. Ein Schock für die Regierung von Donald Tusk und für die Europäische Union. In Polen, in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Danke fürs Zuhören. In dieser Woche sagt Sebastian Schöbel.